wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Nicht einmal ein Jahr nach der Sensationsmeisterschaft mit Leicester City in der Premier League muss Trainer Claudio Ranieri schon wieder seinen Hut nehmen. Der Absturz des Clubs in die Abstiegszone ließ auch bei Leicester trotz jüngster Treueschwüre die marktüblichen Mechanismen greifen. Doch ist der Trainerwechsel der richtige Schritt? Löst ein neuer Mann am Ruder die tiefer liegenden Probleme im Club? Fragen wir mal einen Premier League-Experten, nämlich den Uli Hebel, der unter anderem für The Zone arbeitet, dort die Premier League kommentiert. Hallo Uli.
Grüß dich, servus.
Uli, wie schätzt du denn das ein? Ist das die richtige Entscheidung, auch zum richtigen Zeitpunkt?
Also es ist immer wahnsinnig schwierig, das so zu umreißen als richtig oder falsch. Die Wahrheit ist wie so häufig nicht schwarz oder weiß. Ich würde aber tendenziell eher sagen, dass er schon verdient hätte, Claudio Ranieri, dass er das hätte selber irgendwie richtig stellen dürfen. Er hat einfach so viel geleistet für diesen Club, dass man ihm diese Möglichkeit hätte geben dürfen. Der Zeitpunkt, ja okay, man kann jetzt natürlich sagen, es geht jetzt echt in die Crunch-Time. Wir sind jetzt ungefähr im März angekommen. Das heißt, die großen Aufholjagden der Premier League-Geschichte sind jetzt langsam aber sicher zumindest in der Architektur entstanden. Das heißt, das ist nachvollziehbar. Wenn der Club sich entscheidet, zu wechseln, zu handeln, dann jetzt möglicherweise auch noch, um in der Champions League dann doch noch was anzurichten und vielleicht für eine nächste große Überraschung zu sorgen. Aber wie gesagt, alles in allem in diesem Konglomerat der Gedanken bin ich prinzipiell eher auf der Gefühlsebene und sag, lass den Mann noch mal was Verrücktes machen und hättet ihm die Zeit geben sollen dafür. Mhm. Aber wie du eben gesagt hast, das ist halt das Business.
Das ist das Business und auch das Business, dass man vom Seiten des Investors, des starken Mannes im Verein zunächst erstmal Rückendeckung kriegt, wie das ja auch im Fall Ranieri der Fall war und dann wenige Tage später dann dieser Umkehrschluss dann sofort dann sagt, jetzt muss doch die Reißleine gezogen werden.
Ja, das ist natürlich das Freche. Also immer davon ausgehend, dass das, was da geschrieben worden ist, stimmt. Dann ist er ja mit dem Helikopter auf den Mittelpunkt gelandet, mehr oder weniger, um in einer Art Krisensitzung dann, glaube ich, Ranieri den absoluten vollen Support einfach zu sagen. Und wenn dann, was haben wir jetzt, ja gut, 1,5 Wochen später, nach 2 Spielen, das eine davon okay, aus im Pokal gegen Millwall, Drittligist, das ist zu wenig. Andererseits müssen wir auch jetzt wissen, wo einfach dann die Wichtigkeit liegt und die liegt ganz deutlich auf dem Fokus Premier League. Und dann eben das Spiel gegen Sevilla, wo man ja hätte höher verlieren müssen, keine Frage. Und trotzdem, dass man dann mit so jemandem, dem man 1,5 Wochen vorher den absoluten Support ausgesprochen hat, dann so umfällt, das ist für mich eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, weil es tatsächlich ein bisschen stillos ist und so habe ich den Kollegen Wickheil, den Nachnamen spare ich mir an der Stelle, nie kennengelernt.
Deshalb habe ich den Namen vorhin auch nicht gesagt, weil ich beim Üben schon Probleme hatte, den vernünftig auszusprechen und in der Talksituation wäre wahrscheinlich auch nicht fehlerfrei über meine Lippen gekommen. Aber apropos Fehler, woran lag es denn überhaupt in diesem Jahr aus deiner Sicht bei Leicester, dass es eben nicht so lief wie im letzten Jahr? Das war ja auch sensationell, was die Mannschaft da im letzten Jahr abgeleistet hat, aber so mit dem Wechsel der Saison und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Abgang von Kanté, da ging es dann doch eher in die falsche Richtung.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, schon der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Ich mache immer diesen wahnsinnig billigen Vergleich, den ich da ziehe. Wenn unser Eins auf einem Peak angekommen ist, ich nehme dann immer das Abschlussprüfungsszenario. Wir müssen uns nur mal überlegen, wenn wir eine Abschlussprüfung hingelegt haben, dann brauchen wir auch erstmal ein bisschen Pause, weil wir einfach alles rausgehauen haben, was wir haben, hoffentlich zumindest, oder zumindest das, was wir uns drauf geschafft haben. Und dann bist du erstmal so ein bisschen in so einem kleinen Loch und musst erstmal wieder hochkommen sozusagen. Und das dauert einfach ein paar Wochen. Und bei Leicester ist es ja nochmal exorbitant höher zu bewerten. Die haben das historisch Größte geschafft, die ganze Welt liegt dir zu Füßen und musst aber nach einer Sommerpause von 3,5 Wochen wieder alles raus haben. Und dass man sich da schwer motivieren kann in der Liga, wo dann aber auch, und das kommt mit dazu, die Gegner sich wahnsinnig gut auf dich einstellen. Plötzlich kannst du nicht mehr einfach nur hinten drin stehen, tief hinten drin stehen und aufs Kontern warten und dann gemütlich nach vorne spielen, weil eben deine guten Leute nicht mehr funktionieren. Marius ist fast satt, so wirkt es in der Champions League nämlich. Komischerweise haut er alle zwei Wochen einen raus. Jamie Vardy ist, glaube ich, ehrlich gesagt überbewertet gewesen. Da habe ich in der vergangenen Saison schon richtig dafür kassiert, glaube ich aber. Der ist schnell, wenn man ihn in der Tiefe schicken kann, ist er gut. Punkt. Das war's. Mehr ist es nicht. Und dann der von dir angesprochene Kanté, der natürlich einmal aus Persönlichkeit da drin fehlt in diesem Team und zum anderen diese Transfers, die man getätigt hat für ihn, und es waren ja einige, richtig Geld ausgegeben, auch jetzt im Winter nochmal richtig nachgelegt, ist da, und keiner von diesen zentralen Mittelfeldspielern hat funktioniert. Und da liegt nochmal ein Abgang, der für mich viel schwerer wiegt. Das ist der von Walsh, dem ehemaligen Chef-Scout von Leicester, der einfach einen Riesenjob gemacht hat da. Das ist natürlich nicht, welche Aufzeichnungen der hinterlassen hat, ob der nicht möglicherweise auch noch diese Transfers aus seiner Feder zumindest mitstammen. Aber das tut weh, einfach weil es auch zeigt, dass dieses familiäre Gedankengut da ein bisschen aufzuspringen ist. Das sind die personellen Gründe, das sind die psychologischen Gründe, die mentalen Gründe, die wahrscheinlich komplett nachvollziehbar sind. Noch lange nicht alles. Ranieri selbst hat sich auch verändert. Er soll noch nie der beliebteste gewesen sein in der Mannschaft. Kasper Schmeichel ist fast ein Gegner von ihm. Die haben aber natürlich an die Backen gehalten, während das einfach gelaufen ist in diesem Meisterwand. Gibt auch wenig Gründe, das in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen. Was jetzt aber passiert ist in den letzten Wochen vor allen Dingen, ist diese fast schon wieder Rückkehr in alte Muster bei Ranieri. Er ist wieder zu diesem, der Engländer sagt, Tinkerman geworden. Das heißt, sehr, sehr wechselhaft, versucht viele Dinge, ist fast schon eine Art Aktionismus. Da war die Rede davon, dass er Systeme kurz vor Anpfiff nochmal gewechselt hat, zum Teil während der Spiele gewechselt hat, also das Guardiola-Bayern-München-Ding, wobei er für sich immer wieder reklamiert hatte, auch dass er schon Guardiola war, bevor Pep Guardiola überhaupt ans Trainieren gedacht hat. Das Systeme wechseln, Ansprachen, die, wie ich meine, sehr abgedroschen waren, hat immer wieder davon gesprochen, diese Mannschaft sei kriegerisch veranlagt, die haben Gladiatoren. In der nächsten Woche hat er wieder gesagt, er braucht jetzt Gladiatoren und hat immer wieder so ein bisschen dieses Opernlächeln aufgesetzt und versucht, sich in so einem eigenen Erfolg so ein bisschen zu rühmen. Das, glaube ich, kommt auch bei den Spielern nicht ganz so gut an. Plus, da gab es den Chicken Burger Gate, wo gesagt worden ist, dass er das Lieblingsessen der Spieler nach einem Sieg gestrichen hatte, einfach um auch da nochmal einen gewissen Reiz zu setzen. Das alles klingt jetzt banal, aber wir wissen, eine Mannschaft, die einfach eine gewisse Routine hatte und damit erfolgreich war, die wird wahnsinnig schnell hinterfragen, warum machen wir das jetzt nicht mehr und was will der Trainer damit bezwecken? Und ich glaube, dass all das zusammen plus eben auch die sportlich genannten Gründe, dass sie einfach letztes Jahr über dem Zenit waren, die spielen mit rein und dann ist am Ende einfach zu erklären, warum Leicester im Moment nicht schlechter ist als letztes Jahr, sondern einfach, wie ich finde, realistisch darstellt im Moment.
Und das ist eben dann Abstiegskampf. In der Champions League, hattest du aber schon gesagt, da läuft es natürlich oder lief es natürlich besser. Gruppensieger Porto demontiert, jetzt im sogar noch die Chance weiterzukommen ins Viertelfinale, denn 1-2 auswärts in Sevilla, da geht ja natürlich noch was. Kann ein neuer Trainer da jetzt entsprechend auf dem Ergebnis vielleicht drauf aufbauen und dann eben Leicester auch in der Premier League wieder ins richtige Fahrwasser bringen?
Theoretisch ja, und ich glaube, da hast du einen ganz richtigen Gedankengang. Das muss das Ziel sein, dass man sich den Emotionsboost in der Champions League abholt, um in der Premier League was zu machen. Das wäre natürlich nett, wenn man das Viertelfinale erreicht, mehr aber auch nicht. Also das geldtechnisch brauchen sie es nicht. Es geht einfach nur schlicht darum, in der Premier League dann über Wasser zu bleiben. Jetzt hast du die Reißleine gezogen, jetzt hast du deine Club-Ikone abgesenkt, das heißt, jetzt musst du auch drin bleiben. Ansonsten, gute Nacht, dann gibt's Riot in Leicester. Also Champions League schön und gut, wenn man das irgendwie mitnehmen kann, gerne machen, aber da sollte nicht das Hauptaugenmerk drauflegen. St. Pauli ist, glaube ich, auch viel zu klug und hat schon viel zu früh erkannt, was die da tun werden, um die auch im Rückspiel ordentlich zu beschäftigen. Also abgesehen davon, dass ich auch sportlich nicht dran glaube, wenn dann einfach sich nochmal teuer verkaufen und dann die wichtigsten Erkenntnisse mitnehmen in die Premier League, das wird schwer genug.
Wer kann denn jetzt Nachfolger von Ranieri werden? Welche Namen werden da jetzt gehandelt?
Also im Grunde wird momentan alles gehandelt. Klar ist noch nichts. Jetzt übernehmen ja erstmal Shakespeare und der First Team Coach für die nächsten Tage, bis Montag dann ja Liverpool schon vor der Tür steht. Das ist natürlich auch ein bitterer Einstand, sollte man da schon jemanden haben. Ich vermute, ich habe gestern ganz lange mit meinem Bruder, der auch in den Medien unterwegs ist, gesprochen. Ich vermute, dass man Alan Pardew anrufen wird. Das ist natürlich fast ein Geschenk. Der ist momentan frei und hat sich längere Zeit schon zu nichts mehr geäußert. Das würde ich vermuten. Vielleicht auch denkbar, das habe ich auch schon gelesen, gestern Nigel Pearson, der das Märchen erst möglich gemacht hat, indem er eben im Übrigen auch ungefähr im März begonnen hat, einfach einen Wahnsinns-Streak hinzulegen und Leicester vor zwei Saisons drin zu halten in der Prem. Mhm. Das sind so die zwei, die mir jetzt erstmal einfallen würden. Der englische Markt ist leer, da gibt es keine sehr guten Leute im Moment und wenn, dann sind die in Anstellungsverhältnissen. Und international weiß ich nicht, ob man das jetzt sich zutrauen sollte. Mhm. So, vielleicht hat man noch was irgendwie im Köcher. Die Schwierigkeit ist natürlich jetzt auch, das kennen wir immer auch aus der Bundesliga, zwischen Langfristigkeit, Mittelfristigkeit und diesen absolut kurzfristigen Erfolg, den man braucht, jetzt da irgendwas hinzubekommen. Deswegen, ich glaube, Pardew wäre eine sehr kluge Variante. Das hat er schon zweimal gezeigt, dass er auch aus einer sehr verfahrenen Situation schon was Neues entstehen lassen kann, aber direkt einen Erfolg einfach bringt. Deswegen halte ich diesen Namen, den ich gelesen habe, jetzt für den mit Abstand realistischsten.
Also schauen wir mal, was da weiter passieren wird. Wir werden das natürlich im Auge behalten und ich sage vielen Dank an den Premier League-Experten Uli Hebel von der Zone.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Grüße.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.